ARD Sounds. Antenne
Brandenburg. Hallo Brandenburg mit René Hausmann.
Mein Gast ist heute der Mann, den wir als Hardy Krüger Junior kennen, der heute Hardy Daniel Krüger heißt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Hardy.
Ja, hi.
Wie sieht denn ein Sonntag normalerweise bei dir aus? Wenn du frei hast, wie kommst du dann so in den Tag?
Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Hund durch den Wald zu laufen. Kein Handy dabei, keine Musik auf den Ohren, sondern einfach nur Rauschen vom Wind im Wald und so. Und das brauche ich einfach. Das ist wichtig.
Dein drittes Buch ist dieses Jahr erschienen, Licht der Erinnerung. Darüber werden wir gleich reden. Heute ist ein Schauspieler, ein Weltenbummler und Geschichtenerzähler mein Gast. Viele kennen ihn aus Serien wie Gegen den Wind oder Forsthaus Falkenau. Die Jüngeren vielleicht sogar aus dem Dschungelcamp. Hardy Krüger Junior ist da, schreibt auch Bücher, sehr persönliche, sehr emotionale Geschichten über Liebe, Verlust und Neuanfänge. Der neueste Roman, Das Licht der Erinnerung, ist im März erschienen. Hardy, korrigier mich, wenn ich jetzt Unsinn erzähle. Es ist gleichzeitig die Fortsetzung von deinem Roman Der leise Ruf des Schmetterlings von 2018. Ist das richtig?
Ganz genau, richtig, okay. Ja.
Welcher Moment beim Schreiben hat dich denn emotional am stärksten berührt? Und wie bist du damit umgegangen?
Da gab es ganz viele Momente. Man will ja nicht zu viel verraten, aber es gibt ja immer so Momente zwischen Menschen, die da passieren, die sich vorher noch nie begegnet sind. Mhm. Aber dann ein Schicksal, ein Moment, einen Augenblick, sie eigentlich für das ganze Leben verbindet. Ja, und das ist aber einfach eine Hommage ans Leben, sagen wir mal so. Also alles das, was halt uns beflügelt, glücklich macht, schwer fällt, traurig macht, wo wir drunter leiden, wo wir versuchen, Auswege zu finden. Das, was wir alle kennen, nur verpackt einfach in einer, sag ich mal, cineastischen Stadt wie Rom.
Was hoffst du denn, dass der Leser aus deinem Buch für sein eigenes Leben möglicherweise mitnehmen kann?
Also ich habe ja sehr viele Reaktionen auch vom ersten Buch, wobei das erste Buch etwas literarisch ein bisschen anspruchsvoller geschrieben ist. Ich habe dann schon einige gehört, die gesagt haben, ich habe jetzt das Buch das dritte Mal gelesen und finde da immer wieder was Neues, was ich vorher übersehen hatte. Ich nehme sie auf eine Reise mit, um einfach ihre eigene Welt eigentlich zu beschreiben, wie sie ist. Und weil sich jeder da einfach auch wiederfindet. Weil in jedem Leben gibt es einen Martinelli oder eine Masani oder eine Camilla zum Beispiel. Und viele sagen, ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich mein Leben eigentlich beschreiben soll oder in Worte fassen soll. Aber du hast die Worte gefunden, die mir nicht eingefallen sind. So.
Du hast am Ende des Buches, wie ich finde, ganz wundervolle Dankesworte aufgeschrieben, auch an deine Frau. Hatte sie es schwer in der Zeit mit dir, als du geschrieben hattest?
Das weniger, aber sie hat da schon einen großen Einfluss gehabt auf die Entwicklung der Figuren. Und dann hat sie aber ein paar wirklich geile Ideen gehabt. Und dann habe ich dann viele Dinge dann auch einfach wieder ganz anders enden lassen, als ich sie ursprünglich eigentlich geplant hatte. Und jetzt mittlerweile ist sie auch ein großer Fan von dem Buch, weil sie natürlich ein Teil davon ist natürlich, nicht nur in der Zeit, die wir miteinander verbracht haben jetzt, wir sind ja jetzt im 10. Jahr, sondern weil sie halt unmittelbar eigentlich auch Einfluss genommen hat auf die Entwicklung der Figuren. Und insofern ist das eigentlich ein Buch, was auch zum großen Teil ich ihr zu verdanken habe, dass sich das so entwickelt hat. Ja.
Schön. Das Licht der Erinnerung von Hardy Krüger Junior seit März im gut sortierten Buchladen für alle, die Liebe und auch das Leben feiern. Hardy, gleich geht's nach Köpenick, dahin, wo du wohnst. Kleine Fragerunde steht an. Ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Heute ist Hardy Krüger Junior mein Gast. Kleine Fragerunde steht jetzt an. Wir wollen dich näher kennenlernen.
Ja.
Was denkst du, wenn du morgens im Bad in den Spiegel schaust?
Ja, den Typ kenne ich doch.
Siebträger oder Kaffeevollautomat?
Siebträger.
Du bist ein großer Espresso-Fan?
Ja, ich bin damit aufgewachsen. Also ich komme aus dem Tessin und dann hat man die Espresso-Tasse schon in die Wiege gelegt worden. Ja, Espresso ist das Lebenselixier, ja.
Vergisst du Dinge, wenn du aus dem Haus gehst? Und wenn ja, wer trägt sie dir hinterher?
Nein, ich vergesse sie eigentlich nicht. Ich bin da eigentlich immer sehr, sehr sortiert, sage ich mal.
Oh,
also alles hat irgendwie so seinen Platz. Und da gehört das auch wieder hin. Und ich werde dann fuchsteufelswild, wenn die Sachen dann woanders sind. weil das bringt mein ganzes System durcheinander. Nee, also noch ist es so, dass ich eigentlich nichts vergesse.
Also die Zeiten als Chaot, wie du dich früher bezeichnet hast, die sind vorbei.
Nach meinem zweiten Leben, wie ich das so immer schön sage, da bin ich dann etwas sortierter gewesen, so, okay. Sage ich mal so.
Was muss denn immer in den Einkaufswagen, wenn du im Supermarkt bist?
Ja, gutes Gemüse. Wir schauen dann immer, dass wir gute Produkte dann auch verkochen.
Aber vielleicht eine kleine Sünde? Irgendwie eine spezielle Schokolade oder sowas?
Ich bin der Schokoladentiger eigentlich. Aber das fällt mir. Also es ist so, wenn ich gar nicht, keine Schokolade irgendwo in der Weite und Breite habe, dann ist das so, dann kann ich damit leben. Aber wenn mir eine Schokolade zu nahe kommt, dann ist sie weg.
Wann gab es den letzten Strafzettel?
Das ist noch gar nicht so lange her. Vorgestern?
Wirklich? Ja. Es ist unfassbar, weil immer wenn ich diese Frage meinen Gästen stelle, ist es meistens gerade erst passiert.
Wirklich? Ja, das passiert täglich. Also wir haben halt das Glück, dass wir jetzt nicht wirklich in der Stadt selbst mittendrin wohnen, weil wir wohnen etwas außerhalb, also auch Köpenick, aber haben wir jetzt das Problem mit dem Parkplatz nicht. Gut. Aber wenn wir Termine haben, dann komme ich meistens in der Stadt, komme ich meistens mit einer Restaurantrechnung und ein Knöllchen nach Hause.
Fluchst du eigentlich beim Autofahren?
Ja, aber das ist so die italienische Seite.
Okay.
Also ich stehe auch ganz gerne mal auf der Hupe. Aber ich bin jetzt kein aggressiver Fahrer oder so, sondern ist ja klar, also hier Berliner, die können einfach nicht richtig Auto fahren irgendwie. Also das ist wirklich ein Chaos, da manchmal, da denke ich, das gibt's eigentlich nicht.
Bekomme ich Hausschuhe, wenn ich euch besuche?
Nee, da kannst du einfach reinlatschen.
Ja,
wir haben einen Hund. Weißt du?
Alles klar. Okay, verstehe. Wer entscheidet, was es zum Abendessen gibt? Ich vermute eher du.
Ja. Also ich bin eigentlich derjenige, der den ganzen Tag in der Küche steht.
Wirklich?
Ja. Ich denke andauernd an Essen und ich mache den Kaffee zum Frühstück und frage sie, was ich im Mittag zum Essen machen soll. So. Ja.
Harley, für unsere weiblichen Zuhörer, was trägst du nachts?
Nachts trage ich eigentlich, ich bin ein Boxershorts-Fan, also und ein T-Shirt.
Ja. Jan-Josef Liefers sagte neulich zu mir, einen Hauch von nichts.
Ja.
So, wir hätten es. Glückwunsch, Hardy. Ohne Blessuren durchgekommen.
Die Runde ist durch.
Danke. Hardy Daniel Krüger oder auch Hardy Krüger Junior ist mein Gast. Ein Mann mit einer bewegten Geschichte. Eine, die in Lugano beginnt und in Tansania weitergegangen ist. Ihr seid dort auf eine Farm gezogen, die vorher Kulisse für einen Film deines Vaters war. Wenn du dich daran erinnerst, sind das positive, schöne Erinnerungen dort in der Momella Lodge?
Ja, also war natürlich einer der geilsten Spielplätze für ein Kind. Muss natürlich auch aufpassen, ist klar. Aber man lernt halt wahnsinnig viel von der Natur und von den Tieren eben auch. Also es gab ja so ein ganz großes Areal, wo da auch der Film gespielt hat. Mhm. Das war eigentlich die Momella Lodge, hieß die. Wir hatten eine eigene Schlachterei, Käserei. Und also wir waren wirklich autark und hatten eben auch viele Familien, Maasai-Familien, die da mit uns gelebt haben und die auch für uns gearbeitet haben. So, und die Erinnerungen sind halt einfach so, dass jedes Mal, wenn ich nach Afrika komme und afrikanischen Boden dann berühre, habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause.
Die schöne Zeit, die war vorbei, als sich deine Eltern getrennt haben. Ihr seid dann zurück nach Deutschland. Dein Vater hat eine andere Frau kennengelernt und ist dann mit ihr ins Ausland gegangen. Du warst damals 8 oder 9, wo sich deine Eltern getrennt haben. In diesen Zeiten ist ja der Vater für das Kind eigentlich Superheld. Wie schwer war das damals für dich, damit klarzukommen?
Ich habe das also als 8-Jähriger nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Vater sich sehr gut um uns gekümmert hat. Also wir waren öfter in Los Angeles bei ihm und haben Sommerurlaub da gemacht. Auch später noch war ich jedes Jahr eigentlich 3-mal, 4-mal in Los Angeles. Und da haben wir uns auch regelmäßig gesehen und auch als er hier in Frankfurt und Berlin Lesungen hatte, haben wir uns auch immer gesehen und so. Nur es gibt ja so, wenn Kerle einfach mal älter werden, werden sie entweder sehr soft oder so komisch. Ein bisschen grumpy. Und mein Vater wurde grumpy. So, und irgendwie wollte seine Ruhe haben und hat sich immer mehr so zurückgezogen und so. Ich habe gedacht, okay, wenn er das jetzt so will, dann akzeptiere ich das. Also weil ich habe natürlich immer gehofft, dass wir irgendwann mal dann wieder zusammen ein bisschen abhängen und so ein bisschen was über und den Beruf erzählen und so. Aber letztendlich ist er dann verstorben.
Vor 4 Jahren war das in Kalifornien. Das ist im Grunde genommen auch schon alles, was du weißt, oder? Du kennst auch nicht den Ort, an dem er begraben ist.
Ich weiß nicht mal, ob er begraben wurde überhaupt.
Verrückt.
all die Mühe, die ich mir jetzt von hier aus gemacht habe, um irgendwie mal Informationen zu bekommen, die war eigentlich vergebens. Und jetzt werde ich auch mit Alice irgendwann nach Los Angeles fliegen und dann einfach mal eben mal recherchieren, was da wirklich passiert ist. Man möchte ja irgendwie auch wissen, wo er liegt. Oder
natürlich.
Na, dass man, damit man auch irgendwie damit abschließen kann.
Genau. So. Hardy Krüger Junior ist heute mein Gast. Wir reden gleich, Hardy, über die schöneren Dinge, deine Familie heute. Denn hier wirst du geliebt und bist auch glücklich. Bin sehr gespannt. Der Buchautor und Schauspieler Hardy Krüger ist heute bei uns. Hardy, lass uns über das Glück in deinem Leben sprechen. Deine Familie, die gibt dir Halt. Deine Kinder und natürlich auch deine Frau Alice. Ihr lebt in Köpenick. Welche Zimmerstärke habt ihr aktuell? Wie viele Menschen leben bei euch?
Wir haben angefangen, als wir uns kennengelernt haben, haben wir in einer ganz 70 Quadratmeter Wohnung zu fünft gewohnt. Und dann haben wir gedacht, ach komm, das war noch vor Corona. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal gucken, ob wir nicht irgendwie was Größeres finden. Das haben wir dann in der Corona-Zeit komplett umgebaut. Dann war es eigentlich so, dass jetzt die Kinder natürlich auch älter sind und auch jetzt auch volljährig sind. Und bis auf Tamino und Laila. Laila und Vinas, meine Töchter, die leben ja in Österreich. Vinas lebt schon alleine in ihrer Wohnung in Wien und möchte Medizin studieren. Und Laila lebt bei der Mutter in Salzburg. Meine Söhne, der Leon, er ist 30, der ist Fotograf in München. Und sein Bruder ist 5 Jahre jünger und der ist in der IT-Branche sehr erfolgreich unterwegs. Und bei uns haben Antonia, die Tochter, die ist jetzt 22, die ist vor 3 Jahren schon nach Norwegen ausgewandert und ist da sehr glücklich. Theo ist jetzt gerade vor einem halben Jahr ausgezogen, hat jetzt seine eigene Wohnung und jetzt ist Tamino bei uns. Mhm. Der macht jetzt nächstes Jahr sein Abi. Ja, und dann wird der auch das Nestchen verlassen, denke ich mal.
Wird ja, langsam ruhiger bei euch dann, ja?
Ja, ja, und jetzt haben wir natürlich Timber, der sorgt immer noch ziemlich für Action, unser Hund.
Du bist seit 2018 mit Alice verheiratet. Ihr habt den Bund fürs Leben schon mehrmals erneuert. Es gibt eine wunderbare Geschichte, die nach deinem Dschungelcamp passiert ist. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du 8 Kilo verloren hast. Der Ring hat nicht mehr gehalten, dein Ehering.
Ja, ja, das war krass.
Und du hast ihn beim Tauchen, beim Schwimmen verloren.
Den Ring habe ich ihr vorher gegeben, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass ich den dann irgendwie verliere bei irgendeiner Challenge oder so. Dann sind wir zum Meer gefahren und die haben dann Alice abgeholt und haben mich dann überrascht. Und das war dann irgendwie sehr emotional. Und dann habe ich gesagt, du, aber ich muss unbedingt da mal reinspringen. Und dann hatte ich aber den Ring schon von ihr angesteckt bekommen und bin dann in die Wellen da reingetaucht. Und dann war der Ring weg. Und dann habe ich versucht, den noch zu finden. Aber das war natürlich durch die Wellen alles so aufgewühlt und so. Ich konnte nichts sehen. Und alle standen da drumherum und haben gedacht, das wäre eine Szene oder so. Und klatschten da noch. Und noch,
oh Gott.
Und haben nicht verstanden, dass wir wirklich hier voll in Panik waren. Und wir haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein und so. Und dann kam eine E-Mail, eine Nachricht von ringretter.de. Das ist eine Organisation von Leuten, die halt ganz gerne mit diesen Tektoren, diesen Metalldetektoren da rumlaufen. Das ist ihr Hobby. Und die haben gesagt, pass mal auf, ich habe das gesehen. Es war ein Deutscher, der in Kiel lebt. Und er sagte, pass auf, ich kenne ein paar Leute, die da an der Coast, in der Gold Coast, die leben da, sind Taucher. Ich schicke die da mal hin. Und dann sind die da hingefahren. 10 Minuten später hatten sie den Ring wieder. Das muss man sich mal vorstellen.
Wir beide gehen gleich mal zurück in die Zeit, als du Barmann gelernt hast und dich bei US-amerikanischen Fernsehshows über Wasser gehalten hast.
Wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht...
Antenne Brandenburg. Hallo Brandenburg mit René Hausmann.
Als Sven Westermann in der ARD-Serie Gegen den Wind ist er neben Ralf Bauer bekannt geworden. Hardy Krüger Junior ist heute mein Gast. Gut, Surfen ist heute nicht mehr so seins. Dafür geht er lieber mit dem Hund eine Runde und bekocht die ganze Familie. Wie er dieses Handwerk gelernt hat und wo Hardy seine ersten Minischritte als Schauspieler machte, gleich hier bei uns. Einer der beliebtesten Schauspieler des Landes hat sich für uns Zeit genommen, Hardy Krüger Junior. Sein aktueller Roman heißt Das Licht der Erinnerung. Und wir gehen jetzt mal zurück, Hardy, in deine Anfangszeit. Du bist ausgebildeter Koch und Barkeeper und du hast mal gesagt, die Ausbildung dazu war das Ticket in deine Freiheit. Ab heute Trinkgeld, yippie. Ja. Was lernt man denn eigentlich als Barkeeper?
Ich war relativ jung, also mit 16 habe ich gesagt, ich möchte auf meinen eigenen Beinen stehen und irgendwie meine eigenen Fehler machen irgendwie. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. in das Schlosshotel Gerhusen, da habe ich meine Lehre gemacht. So. Und bin dann aber in der Küche gelandet, weil ich dann einen Chefkoch hatte, der irgendwie wirklich sehr, sehr geil war. Und mein Vater sagte, du kannst natürlich Schauspieler werden, aber lerne erstmal was Anständiges und so. Und dann habe ich gedacht, das ist was Anständiges, aber machst du das mal. Barmann kam deswegen, weil in diesem Schlosshotel war eine Hochzeit. Und der Barmann kam nicht.
Oh.
Und hat gesagt, du bist der Einzige, der halbwegs gut aussieht von uns. Dich kann man zeigen, dich kann man da hinstellen. Du machst heute die Bar. Und ich sage, ich habe keine Ahnung vom Cocktail. Sagte, du, da gehen da sowieso nur die Pina Coladas, die Swinging Pool, die Whisky Sauer und die Standards halt. Irgendwie macht der unten dir ein paar Spicker hin und das kriegst du schon hin. Das ist nur eine Hochzeit. So, und dann habe ich mir diese Spicke da gemacht. Naja, das kam halt so, dass die Bar dann relativ schnell gut besetzt war und die Stimmung da natürlich sehr, sehr gut war, weil ich hatte da so viel Alkohol reingeballert, dass dann natürlich irgendwie die Leute richtig gut in Stimmung waren. Und dann habe ich gesagt, na, das macht aber auch Spaß. Ja, und dann war ich dann in München und habe dann sowohl in der Küche als auch Babalu damals einen guten Good Old 90s. War echt eine geile Zeit.
Du bist danach dann nach L.A., Ende der 80er, hast da Schauspielunterricht genommen. Und das war eher eine spontane Geschichte, weil du hast einen Freund besucht?
Ja, in New York. Der hat damals dann irgendwie da, war zwei anderen Kumpels, die ich dann auch kannte, irgendwie in so einer kleinen Bruchbude da gewohnt für $800. Ohne Heizung.
Oh Gott.
Dann habe ich gesagt, ich möchte einmal in das HB-Studio. Weil da sind sie alle, Robert De Niro, alle waren sie da.
Ja. Da gab es irgendwie so einen Tag der offenen Tür.
Genau, Tag der offenen Tür. Naja, und dann habe ich Free Scholarship bekommen. Dann habe ich gesagt, wenn du willst, kannst du hier studieren. Dann habe ich gesagt, klar, dann bleibe ich gleich da. So, nur nach einem halben Jahr war meine Kohle zu Ende. Und dann hat dann einer dieser Lehrer der gesagt, du, ich kenne jemanden da in Los Angeles, der ist Regisseur von einer TV-Show. Wie Monty Python auf Amerikanisch, kleine Gigs. So The Beautiful and the Beast hieß dann The Beautiful and the Meat. Da sah man nur so Fleischteile rumlaufen oder Falcon Crest mit Rauchen. Also ganz blöd. Und so konnte ich dann einfach mich da ein bisschen ausprobieren und bin dann in den 90ern dann nach Deutschland gekommen.
Genau. Und diese Stunden, die du genommen hast, die haben sich dann schon nach 3 Jahren bezahlt gemacht. 92, erste Rolle nicht von schlechten Eltern. Der Rest ist eigentlich Geschichte. Ne? Gegen den Wind, Stauffenberg, Forsthaus Falkenau, Asterix und Obelix und. Also eine Menge. Besser geht's nicht. Ein Leben in Glück und Freude, könnte man denken. Aber es gab auch viele Schicksalsschläge in deinem Leben. Einer davon hat dein Leben auf den Kopf gestellt und darüber werden wir gleich reden. I'm a dreamer. Hardy Krüger Junior ist bei mir. Hardy, du bist jemand, der auf der einen Seite wahnsinnig erfolgreich ist und ein glückliches Leben führt, hast aber auf der anderen Seite auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Der schlimmste Schicksalsschlag, damals der plötzliche Kindstod von Paul Luca, deinem Sohn aus zweiter Ehe, der ist damals mit 8 Monaten gestorben. Dein Leben war plötzlich komplett aus den Fugen geraten. Nichts war mehr so wie früher. Wie schafft man es, nach so einem Verlust nicht komplett über Bord zu gehen?
Ja, also es ist natürlich etwas, was man einfach nicht begreifen kann. Und ich habe das auch nicht akzeptieren wollen, dass das passiert, weil das war in der Nacht seiner Taufe auch noch.
Ach Gott.
Und ein ganzes Hotel mit ganz vielen Freunden, alles gemietet und so. Und dann, das war ganz schrecklich, der Moment irgendwie. Und ich habe mich dann nur in Arbeit gestürzt, habe kaum geschlafen, habe dann 2 Serien gleichzeitig gedreht und war dann noch auf Theatertournee, habe dann sehr viel getrunken auch, weil das war die einzige Konstante in meinem Leben, die mir wirklich Halt gegeben hat, war meine Arbeit. Um ruhig zu bleiben, um das wirklich zu bewerkstelligen alles, habe ich einfach einen gewissen Pegel gebraucht. Also ich war nie besoffen oder so, sondern ich musste einfach ruhig bleiben, weil ich dann so einfach so durchdrehe, mein Kopfkino und dann ist halt alles vorbei. Nur irgendwann hat dann natürlich dein Körper darauf reagiert und wollte nicht mehr. Ja, dann bin ich dann direkt vom Set dann in den Entzug gegangen.
Du hast 7 Flaschen Wein gebraucht am Tag teilweise?
Ja, das ist so im Schnitt, um einfach diesen Pegel zu halten.
Ja, und du wurdest mit multiplen Organversagen in eine Notaufnahme eingeliefert. Ärzte mussten dich da teilweise wiederbeleben.
Ja, aber das kam später erst.
Okay.
Und dann habe ich wieder angefangen zu drehen und bin aber dann nach dem Drehen nicht mehr nach Hause gefahren, sondern gleich wieder in die Klinik, ohne dass es halt irgendjemand mitbekommen hat. Das Schwierigste ist jetzt nicht der Entzug selbst, sondern eigentlich das, was danach kommt, weil wenn du nicht stark genug bist, du kommst immer wieder in Situationen, ja komm, Hardy, geh mal auf ein Glasal, hier, da. Es wird dir überall angeboten, überall siehst du das und so, und es ist schwer, da einfach irgendwie abstinent zu bleiben. Nach einem Jahr hatte ich dann meinen ersten Rückfall und bin dann gleich wieder nach Klagenfurt nochmal in den Entzug gegangen und danach nochmal in die Psychiatrie, um das Ganze einfach irgendwie zu verarbeiten. Dann habe ich dann angefangen, wieder Theater zu spielen am Festen Haus in Hamburg und habe ziemlich beste Freunde gespielt damals und habe tagsüber schon ein neues Stück geprobt und abends halt ziemlich beste Freunde gespielt, habe dann das Buch noch geschrieben, mein erstes, einfach nur versuchen, mich zu beschäftigen, damit ich nicht auf blöde Gedanken komme und um stark genug zu sein, aber ich hatte auch ein ganz tolles Ensemble, da habe ich gleich gesagt, Leute, bitte, ihr müsst mir helfen, also wenn ich jetzt hier irgendwo stehe und habe ein Glas in der Hand, nimmt mir das weg.
All das ist aber lange her, du lebst gesund, hast du vorhin schon erzählt, du machst auch Sport, du achtest auf dich und man sieht es auch und du tust auch Dinge, die gut tun, wie Motorradfahren, darüber reden wir gleich nochmal. Keine Welle war ihm zu klein, kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit. Ein Abenteurer heute bei mir, Hardy Krüger Junior. Wobei, ganz so sehr wie früher drückst du nicht mehr auf die Tube. Heute hast du Hobbys, die weniger auf die Knochen gehen, wenn man es richtig macht. Du fährst Motorrad in deiner Freizeit. Wann ging das los eigentlich, diese Liebe zum Motorrad? Und wie hast du die entdeckt? Wenn ich auf deine Instagram-Seiten schaue, da findest du mal ganz blumige Worte dafür.
Also alles, was PS, ich bin halt so ein Petrolhead. Ich habe auch die C-Lizenz gemacht, bin auf der Nordschleife Porsche Kart gefahren und so. Und habe aber erst später Motorradführerschein gemacht, weil ich wusste, ich würde mich da rennen. Ist klar, wenn du natürlich dann PS liebst und, und dann einfach beim Auto schon auf der Nordschleife die Kuh pflegen lässt, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt gleich aufs Motorrad steigen. Ja. So, und so vernünftig war ich dann, dass ich dann auch später, weiß ich noch, im November irgendwann habe ich den Führerschein gemacht. Es war arschkalt, es hat geschneit und so, und weiß ich noch, aber ich habe den dann wirklich gemacht. Und dann, das ist einfach so, ja, du riechst deine Umgebung, du bist einfach, du hast dieses Fahrgefühl, ist ein anderes, das ist irgendwo so, das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, in so einen Flow reinkommen, ist für mich halt einfach irgendwie auch so wie tanzen. Und da habe ich dann eben angefangen, auch an den Motorrädern rumzuschrauben und sie zu verändern und sie umzubauen und so. Aber jetzt bin ich schon wieder bereit.
Wie motorradfreundlich ist Berlin? Oder kommst du zum Motorradfahren lieber nach Brandenburg?
Ich habe für die Stadt die Vespa gehabt, die 350 GT Notte. Mit den anderen Motorrädern bin ich natürlich dann irgendwie eher rausgefahren Richtung Brandenburg. Okay. Um halt dann auch wirklich schöne Strecken zu fahren, die man auch genießen kann.
Was sich in Form hält, ist auch gutes Essen und ein anspruchsvolles Workout. Wie oft trainierst du die Woche? Wie hältst du dich fit?
Ich habe ein Gym zu Hause. Das habe ich damals zu Corona-Zeiten habe ich das installiert. Aber ich bin halt schon jemand, der ganz gerne ins Gym geht. Und ich trainiere eigentlich so viermal die Woche. Aber ich laufe halt sonst, laufen tue ich ja mit dem Hund eigentlich jeden Tag. Mhm. Weil der ja viermal raus muss und wir haben einen schönen Wald vor der Tür. Also das schön. Ist irgendwie, aber ich lerne zum Beispiel auch Text irgendwie, wenn ich auf einem Spinningbike sitze. Oder
das habe ich gesehen auf Instagram.
Ja, ja.
Wollte ich dich noch fragen, wie machst du das? Also wenn ich auf so einem Ding sitze, dann Gedanken an alles andere, aber nicht an Texte lernen. Das ist unglaublich.
Ja, ja. Jeder hat so seinen Tick einfach irgendwie. Und für mich war das einfach so, ich kann am besten lernen, indem ich Dinge mache. Entweder ich gehe, laufe oder spazieren und habe das Textbuch dann in der Hand oder ich bin auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad und mache zwei Dinge gleichzeitig. Dann bleibt es besser hängen.
Es ist gar nicht so lange her, da haben wir dich im Dschungelcamp gesehen. Darüber reden wir gleich. Hardy Krüger ist heute bei mir, der Mann, der in seinem Leben mit allerhand Dingen klarkommen musste. Letzte harte Prüfung für dich, zumindest einer, der wir teilhaben dürften, war dein Auftritt im Dschungelcamp. Du hast danach gesagt, das war die härteste Produktion, die du je mitgemacht hast. Was war denn härter für dich? Kamel-Anus futtern oder der tägliche Kampf mit Ariel?
Also die Essens-Challenges waren gar nicht so schlimm. Da kann man sich überwinden. Also ich habe mir einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich wollte, dass die Zuschauer einfach mal sehen, wie ich wirklich bin. Weil viele Leute glauben, wenn sie Krüger hören, ah ja, der verdient Millionen, der hat keinen Bock auf normale Leute und der wird wahrscheinlich nur im Urlaub sein und so. Hm. Wir sind ganz, ganz einfache Menschen, die wirklich mit dem Hund so spazieren gehen morgens, die kochen, die mit den Kindern irgendwie. Und das Wichtigste Wichtigste für einen Schauspieler ist einfach, dass er neugierig bleibt. Und ich war auch neugierig auf diese andere Generation. Warum machen die das eigentlich und so? Weil sonst bin ich dann genauso wie meine Eltern, ich verstehe die jungen Leute nicht mehr. Ich möchte dranbleiben, ich möchte wissen, was da so abgeht. Weil meine Kinder sind ja auch in dem Alter, sind aber Gott sei Dank irgendwie nicht so die Reality-Fans. Ja, da war ich natürlich dann schon sehr überrascht, was da so aus den Mündern dieser Menschen so kommt. Das war wirklich ein Kulturschock für mich.
Ich weiß, was du meinst, es ging mir ähnlich.
Ja, es gab natürlich auch viele Komponenten, die das dann einfach so ein bisschen bitter gemacht haben. Also die Art und Weise, wie man dann auch mit den Kandidaten umgeht im Camp, da ist ein Ton, den finde ich, der muss nicht sein. Ich denke, das ist jetzt nicht Guantanamo, ja, sondern das ist einfach, das ist eine Show. Und ich fand auch, dass man uns halt vorendete Tatsachen gestellt hat, mit wem wir dann wirklich tatsächlich ins Dschungel gehen. Da waren sie mit uns auch nicht wirklich ehrlich. Das war nicht okay. Das war wirklich eine interessante Zeit, aber ich würde es nicht nochmal machen.
Hardy, das Jahr ist noch lang. Was steht noch an bei dir?
Also, es wird jetzt noch ein RTL-Reality-Format geben. Ich darf es aber jetzt noch nicht sagen, was es ist. Aber es wird jetzt dann ausgestrahlt und das ist eine ganz interessante Sache. Dann bin ich jetzt gerade auf der Vorbereitung für mein nächstes Theaterstück, Der Sohn. Da geht es eben um Depression und suizidale Gedanken. Und dann habe ich noch eine Wiederaufnahme von einer Komödie, die ich hier im Stadtparktheater gespielt habe, Fisch sucht Fahrrad. Und dann haben wir noch eine Schauspiel-Lesetour auf der Bühne, wo wir Karl May lesen, Drehbücher lesen und Geräuschemacher auf der Bühne sind, die dann dazu dementsprechend Geräusche machen. Ja.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Lieber Hardy, vielen, vielen Dank für das Kommen, für deine Offenheit, für das angenehme Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft.
Danke. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und schön hier gewesen zu sein und ich komme gerne nochmal.
Yep, vielleicht beim nächsten Roman, ne? Den aktuellen. Das Licht der Erinnerung können Sie jetzt gewinnen. Hardy hat uns 3 Exemplare mitgebracht. Die verschenke ich gerne unter 0331 70 98 100.
Antenne Brandenburg.